Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Was passiert, wenn der Wunsch nach Anerkennung lauter ist als die eigene Stimme? Wenn Arbeit nur im Extrem funktioniert, weil alles andere zu schmerzhaft wäre? In dieser Folge spreche ich mit Ronald Kalbermatten, dessen Geschichte uns tief mitnimmt. Vom Kindheitstraum Bauer zu werden über eine wilde Achterbahnfahrt als Maurer, Barkeeper, Unternehmer und Sicherheitsdienstleister. Bis hin zu einem Moment, in dem alles stillsteht. Ein Moment, in dem es um nichts weniger geht als das eigene Leben. Ronald hat sich entschieden, nicht weiterzumachen wie bisher. Er hat sich entschieden, sein Leben neu zu denken, Schritt für Schritt, Knoten für Knoten. Heute begleitet er als Naturcoach Menschen dabei, sich selbst wieder zu begegnen. In unserem Gespräch geht es um die Suche nach Sinn, die Kraft der Stille, um Heilung, Loslassen und darum, wie berufliche Erfüllung manchmal dann beginnt, wenn man aufhört, sich selbst zu verleugnen. Ronald, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich so, dass du heute hier zu Gast bist und würde gerne zu Beginn von dir wissen, was bedeutet für dich persönlich berufliche Erfüllung?
Hallo, Janike. Danke, dass ich hier sein darf. Ich möchte auch Danke sagen, dass du so eine Plattform bietest für die Menschen. Was ist erfülltes Arbeiten, wenn Arbeit sich nicht mehr als Arbeit anfühlt, dann ist es für mich erfülltes Arbeiten. Also wenn es 10 Stunden ist und du denkst, ah, mach mal noch eine Stunde drauf, egal, weil es so Spaß macht, glaub, da ist die Erfüllung drin.
Dein Kindheitstraum war es ja, Bauer zu werden. Welche Bedeutung hatte dieser Wunsch für dich und wie hat er auch deinen späteren Weg beeinflusst?
Es war so, dass ich dann so fest gedrückt habe, dass ich mal Bauer werden will, hat mein Vater organisiert, dass ich zu einem Bauern arbeiten gehen kann. Und da ging's los, aus der Schule raus, so, und gleich um 6 Uhr aufstehen und dann sofort in den Stall gehen und dann erst später frühstücken, komplett aus meinem Alltag raus, also da war ich komplett raus und war in einem anderen Dorf und hatte Heimweh. Da kam ich zurück und dann hat mein Vater gesagt, ich hab gedacht, dass das nichts für dich ist. Es ging aber nicht um den Job, sondern darum, dass ich Heimweh hatte. Aber er hat das dann so umgemünzt, weil er war so nicht erfreut, dass ich Bauern lernen wollte. Das war so, für ihn ging das gar nicht. Lieber studieren, am besten studieren. Oder einen Job, der du nicht pausenlos am Arbeiten bist und kein Geld verdienst und vom Staat abhängig bist und so. Das waren so seine Sprüche. Und da haben wir es so richtig vermisst. Und ich habe aber immer wieder gemerkt, ich bin am Suchen. Ich habe dann Maurer gelernt. Die Entscheidung war, ich verdiene gut Geld in der Lehre, habe ich gut Geld verdient und war immer draußen. Das war mein Ziel, draußen bleiben.
Und war dein Vater damit einverstanden?
Ja, das hat ihm eher gepasst, weil das war für ihn greifbar. Das ist so ein morgens um 7 bis abends um 5 arbeiten Job und der ist nicht immer und so. Also das war für ihn so, ja, greifbar. Sagen wir es mal so. Natürlich, hat er dann noch gesagt, wenn du in der Schule besser wärst, könntest du noch viel mehr erreichen und so weiter. Und ich war da so, wie soll ich sagen, in der 3. Klasse hatte ich eine Lehrerin, die hat mir das Lernen vermisst, so gesagt. Also es ging dann so weit, dass ich nach einem halben Jahr zum Schulpsychologen musste. Da hatten wir bei uns im Kanton, also im Bundesland, hatten wir nur einen Schulpsychologen dazumal. Und jetzt sind es wahrscheinlich Hunderte, keine Ahnung. Aber grundsätzlich ist es, war das da. Und da hat der Schulpsychologe zu meiner Mutter gesagt, das Kind ist nicht das Problem, die Lehrerin. Und ich schaue, dass ihr Junge zu einem anderen Lehrer kommt. Dann kam ich zu einem anderen Lehrer und dann gingen meine Noten um 50% wieder hoch. 50%, Wahnsinn eigentlich, wenn man es so anschaut. Aber ich hatte die Lust am Lernen verloren. Ich hatte echt keinen Bock mehr, ein Buch zu lesen oder wir mussten aufstehen zum Vorlesen, die nicht gut lesen konnten. Das war so ziemlich heftig. Aber jetzt, im Nachhinein, sage ich, das musste alles so sein. Ich wäre nicht der, der ich jetzt bin, wenn das nicht gewesen wäre. Und ich gehe immer davon aus, dass alles in meinem Leben zu dem geführt hat, wo ich jetzt stehe. Das finde ich das Spannende. Obwohl es auch nicht unbedingt immer, sagen wir mal, psychologisch optimale Situationen waren, sondern es waren auch ziemlich harte Zeiten. Aber grundsätzlich gehört das zu meiner Entwicklung, dass das alles passiert ist, sonst wäre ich nicht an den Orten abgebogen, wo ich jetzt abgebogen bin.
Du hast dann als Maurer auch gearbeitet. Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie ging es dir damit?
Draußen sein, schön Wetter, super. Draußen sein, Winter, kalt, Hände frieren, scheiße. Wenn man das so sagen darf. Also war es ziemlich, ja, der Winter war nicht unbedingt meine Jahreszeit auf dem Bau, weil es ist sehr hart. Weil bei jedem Wetter draußen und kalte Eisstücke angreifen ist einfach nicht so unbedingt. Ich glaube, das ist für keinen Menschen zwingend angenehm. Ich habe dann aus der Lehre raus, bin ich dann auf dem Akkordmaurer gemacht, habe dann meine Bandscheibe zerdrückt und habe dann aber im Winter immer auf dem Akkord konnte ich das machen, Sommer auf dem Bau arbeiten, im Winter im Service arbeiten, habe im Service auf der Skipiste oder in einem anderen Restaurant habe ich einfach im Service gearbeitet. Da konnte ich der Kälte ausweichen so. Und im Winter läuft eh mehr in den Gastronomiebetrieben bei uns in den Bergen, läuft da eh mehr, kann man auch gut Geld verdienen, das war schon so. Aber es war immer alles so, nach der Schule war alles immer so High Level. Alles einfach extrem, extrem Mauern, in extremer Partysituation, extreme, ja, auf der Skipiste, wenn die ganze Terrasse voll ist, ist auch extremes Arbeiten. Da bist du richtig, da machst du sehr viel Kilometer und so. War immer so auf einem extremen Level. Alles musste extrem sein, dass ich mich selber nicht spüren musste. Dass es die Unzufriedenheit gar nicht hochkommen konnte, so.
Ja, ich wollte gerade fragen, warum du glaubst, dass es zu diesen extremen Situationen kam. Aber das ist natürlich eine schlüssige Erklärung, dass dich das davon abgehalten hat, wirklich mitzubekommen, wie geht's dir eigentlich damit?
Ja, war natürlich auch noch mein Vorbild, Vater als mein Vorbild, der kam immer nach Hause und war müde. Also man muss müde sein vom Arbeiten. Das war die Programmierung bei mir. Also wenn du heimkommst, musst du müde sein, sonst hast du das Geld nicht verdient, das du verdienst.
Was hat dein Vater beruflich gemacht?
Er war Grafiker, also hat Schriftsetzer gelernt, also Typograf heißt es, glaube ich, heute. Und nachher hat er Grafiker gemacht, noch Zusatzausbildung. Und dann hatte er eine eigene Firma. Und da war er also eigentlich auch nicht anwesend. Also die männliche Energie war in meiner Kindheit schwach anwesend, sagt man so. War da, aber nicht wirklich da. Er hat noch Vereinsleben, er war so ein Vereinsmeier, und glaube 5, 6 Vereine, und jeden Abend war noch eine Vereinsveranstaltung, wo er da auch noch hingehen musste. Also wir waren so, aber trotzdem habe ich ihn verehrt als meinen Vater. Das war noch spannend. Und dann war auch noch wichtig für mich dann, dass er mich anerkennt. Und das war dann nachher, im späteren Zeitpunkt kam, da war das so ein Schlüssel, dass die Anerkennung von meinem Vater fehlte für mich, als ich dann beruflich selbstständig wurde.
Genau, dazu kommen wir noch, weil das ein sehr spannender Punkt ist. Wie ging es für dich weiter, nachdem du diese extreme Arbeiten dann vielleicht auch hinter dir gelassen hast, also oder abgelöst hast durch andere Extremarbeiten?
Ja, ich war ein Suchender. Ich habe gesucht nach der Erfüllung im Job. Das habe ich immer gesucht. Und dann habe ich verschiedene Jobwechsel. Also mir wurde mal gesagt, bei einem Bewerbungsgespräch, dass ich ein Jobhopper sei. Dass ich von Job zu Job wechsle. Und ich habe alles gemacht. Das ist wahnsinnig, was ich alles schon... Meine Freundin sagt, wenn wir neue Leute kennenlernen und die fragen, was hast denn du so gemacht schon, sagt sie immer, frag du, was er nicht gemacht hat, dann sind wir schneller fertig. So. Also, es sind ganz viele verschiedene Business überall, musste ich mal reinschauen. Einfach so, Tür auf, mal reinschauen. Vielleicht 3 Monate, ein Jahr oder so. Spielt keine Rolle grundsätzlich, aber ich habe da viel gelernt über Business und über mich selber auch, was mir gut tut. Und so konnte ich ganz viel Wissen aneignen. Das ist vor allem das, was jetzt, diese Zeit hat mich vorbereitet auf jetzt, dass ich so viel Wissen habe. Jedem Job habe ich was rausgenommen, wo meine Werkzeugkiste, sage ich immer, wo alle meine Werkzeuge als Coach drin sind, die sind da drin und da kann ich reingreifen und für jeden, also fast für jeden habe ich da was im Koffer drin. Und das finde ich sehr erleichternd für den Job jetzt, aber auch ich kann ganz viel ins Mitgefühl gehen mit den Leuten, die noch auf der Suche sind und so. Weil ich habe das bis 35 war ich auf der Suche. Und dann hat sich dann alles verändert. Eine ganz große Veränderung.
Ich würde gerne noch mal darüber sprechen. Du warst ja auch sehr erfolgreich. Was hast du in dieser Zeit, als du so erfolgreich warst, gemacht? Und wie hat dich das auch beeinflusst? Also welchen Einfluss hatte das auch auf dein Leben?
Also mit 35 ging es ja dann los mit der Selbstständigkeit. Da wollte ich meinem Vater beweisen, dass ich ein Geschäftsmann bin. Was war die unterschwellige Idee? Mein Vater hat mal zu mir gesagt, irgendwo gerade am 30. Geburtstag an der Geburtstagsparty, wenn du so weitermachst, wird nie was aus dir. Und das war so ein Stich ins Herz, der ganz lange und ganz tief gesessen hat. Und dann habe ich mit 35 entschieden, ich werde jetzt selbstständig, habe eine Sicherheitsfirma gegründet, habe vorher schon 5 Jahre im Sicherheitsdienst gearbeitet und habe ich gedacht, so, das ist das Business, wo ich gut bin. Mit Menschen abholen, Deeskalation und so weiter, das ist mein Steckenpferd. So. Und dann habe ich die Firma gegründet am 1. Januar 2005 und ich glaube im Februar oder März habe ich ein Inserat in der Zeitung gesehen, die Bar, die ich immer schon wollte, war ausgeschrieben. Habe ich mit meiner damaligen Freundin gesprochen, habe gesagt, das wäre eine Möglichkeit, da könnten wir auch noch einsteigen. Und so kam es, dass wir Ende September im gleichen Jahr noch eine Bar eröffnet haben. Und alles auf meinem Namen.
Oh, schön Doppelbelastung.
Ja. Wieder mal im Extremmodus, also vom Anstellungsverhältnis Extremmodus, dann gleich im Unternehmermodus und auch wieder Vollgas.
War dir das damals bewusst, dass du deinem Vater etwas beweisen wolltest oder ist das eher so eine Reflexion im Rückblick?
Das ist Reflexion im Rückblick. Ich musste das mit ein paar Tiefs immer wieder, ich muss immer wieder mal, also jetzt mittlerweile sind sie nicht mehr so tief, aber die ersten Begegnungen mit dem Thema waren ziemlich tiefe Abgründe, wo man Gefühl gehabt hat, dass man nicht mehr rauskommt. Das war dann das Burnout, dass ich dann da im Burnout drin kam, es ziemlich klar hoch.
Wie schnell kam der Burnout, nachdem du dich selbstständig gemacht hast?
Als ich es bemerkt habe, war 8 Jahre, aber da war ich ja schon mehrere Jahre drin, in dem Modus. Also so 2008 bis 2010 war der Prozess zum Anerkennen. Zuerst probiert noch so rumzuwursteln mit Ablenkung. Alkohol, natürlich mit der Bar war Alkohol eine gute Ablenkung. Du findest in einer Bar immer jemanden, der mit dir trinkt. Das ist noch spannend. Du musst einfach aufpassen, nicht, dass du plötzlich der beste Gast selber bist. Und ja, das war noch so das Alkoholthema. Und halt auch im Kampfsport dann auch ziemlich extreme Sachen gemacht vom Sicherheitsdienst her. Dann teilweise 48 Stunden am Stück gearbeitet, von Sicherheitsdienst in die Bar gearbeitet gegangen und dann anschließend gleich wieder in den Sicherheitsdienst. Und ja, es war einfach alles und es war kein Problem am Anfang, weil da war ja noch das Herzblut da. Also da weißt du, die Begeisterung für das Ganze. Und dann kommt dann irgendwann, das ist wie verliebt sein, oder? Am Anfang geht alles. Stört dich nichts am Partner, nichts, ist alles okay. Und dann fängt es dann irgendwann mal an. Dann stört dich vielleicht das Zähneputzen oder dass die Tube offen ist bei der Zahnpasta oder was auch immer. Aber dann fangen so die kleinen Sachen an, dich zu stören. Und dann werden die immer größer, weil man dann den Fokus auf diese Sachen legt. Und Energie folgt ja bekanntlich der Aufmerksamkeit. Und wenn meine Energie auf die Aufmerksamkeit, was mich stört, dann stört mich das immer mehr. Also wenn man an der Straße wohnt und die Autos hört, wenn man sich auf die Autos fokussiert, dass man die hört, dann werden die immer lauter. Und wenn man das ausblenden kann, dann hört man es bald nicht mehr. Und dann sagen die Leute, oh, das kannst du an dieser Straße leben? Und dann sagst du, welche Straße? Ich höre sie ja gar nicht mehr. So, und das ist ja das, was auch viel im Coaching dann zum Tragen kommt. Wo liegt deine Aufmerksamkeit in deinem Leben?
Wie kam es dazu, dass du irgendwann diesen Burnout auch anerkennen konntest und nicht mehr in diesem Modus von ich schaffe das schon irgendwie alles geblieben bist?
Also es gab zwei Punkte. Ein Punkt war, ich habe einen Buszettel gekriegt von der Polizei für 20 Franken wegen Falschparkieren. Und ich habe mich in was reingesteigert, dass, also ich kann es jetzt nicht mal nachvollziehen mehr. Also es war so schlimm. Ich hätte nur nach hinten greifen müssen, die Geldtasche abmachen, 20 Franken herausnehmen und es wäre erledigt gewesen. Nein, ich musste dagegen ankämpfen. Ich habe damals das Gefühl gehabt, dass die ganze Welt gegen mich ist. Und dann habe ich diesen ersten Warnhinweis, es waren viele vorher schon, aber es war so ein richtig extremer Warnhinweis, den habe ich völlig ignoriert und habe das Gefühl gehabt, wirklich der Polizist ist der Dumme hier. Und er hat nur seinen Job gemacht. Und dann, zwei Wochen später, bin ich nach extremer Arbeit, kam ich nach Hause, war auch irgendwie über 24 Stunden wach und so, kam ich nach Hause und dann bin ich bei mir in der Wohnung gewesen und hatte Angst. Aber ich wusste nicht vor was. Einfach so ein tiefes Angstgefühl in mir drin, aber ich konnte es nicht beschreiben. Habe ich jetzt Angst vor dem Nachbarn oder vom Weltuntergang oder was auch immer? Ich hatte einfach Angst. Das war so eine beklemmende Sache und es ging dann über Stunden hinweg und am Schluss lag ich bei mir unterm Bett in der Embryostellung und wusste nicht mehr, was ich tun soll. Dann habe ich eine Freundin angerufen, die hat nicht das Telefon abgehoben und war auch morgens um 2 Uhr. Und dann wollte ich am Küchentisch mein Leben beenden. Ich war des Lebens müde. Ich hatte ja eine Dienstwache vom Sicherheitsdienst und dann war das der Moment, als ich mir eigentlich das Leben nehmen wollte. Und dann ist was Spannendes passiert. Der ganze Raum hat sich verändert. Ich fühlte eine Wärme, eine Geborgenheit und meine innere Stimme sagte zu mir, weißt du, wenn du das machst, was du für ein Vorbild bist für deinen Bruder, seine Kinder, hat meine innere Stimme zu mir gesagt. Und dann bin ich so wie aus einer Schockstarre erwacht und habe gedacht, woher kam jetzt das? Ich habe das Gefühl gehabt, das ist meine Stimme, aber das hatte ich noch nie so. Und es war so, es hat auch ganz angenehm gerochen im Raum, wo ich noch nie. Das war noch nie in meiner Wohnung so wie da. Das war so spannend und diese Frage hat mich dann so beschäftigt, dass ich das Ganze abgebrochen habe. Und dann ist ganz viel auf einmal passiert. Ich habe dann meinen Freund, also meinen besten Freund, angerufen, habe ihm gesagt, darf ich dir jetzt meine Dienstwaffe vorbeibringen? Die muss jetzt weg. Da hat er gesagt, ja, was ist los und so. Dann habe ich gesagt, ich will nicht darüber sprechen. Ich will dir einfach meine Dienstwaffe bringen und wir können gerne jetzt später mal drüber reden, weil es war dann irgendwie morgens um 4 oder so. Keine Ahnung, was für eine Zeit, aber es war mitten in der Nacht. Und er hat zum Glück noch das Telefon abgenommen und so. Und dann war klar für mich, nee, den Weg gehe ich nicht. Und ich sage dann immer so, das ist so mein Geburtstag, mein zweiter, den ich bewusst gewählt habe. Es ist, und dann ging es eigentlich so weiter, dass ich dann mich bei meinem Homöopathen gemeldet habe, habe gesagt, ich habe das und das erlebt, hat er gesagt, jetzt ist es schon zu spät für Homöopathie. Da brauchen Sie psychiatrische Dienst, der Ihnen hilft. Und wir haben in der Schweiz sozialpsychiatrischen Dienst vom Kanton organisiert und da habe ich mich dann gemeldet. Brauchte aber 2 Wochen, um mich da melden, weil in der Erziehung war, wenn du einen Psychiater anrufst, hast du einen an der Klatsche. Aber ich war schon ein wenig verrückt da.
Boah, was für ein Wandel und was für eine Last auch, die auf dir lag.
Ja, weil ich habe das Gefühl gehabt, alles richtet sich gegen mich. Also ich hatte, eine Aussage war zum Beispiel, die ganze Kanalisation der Welt ist auf mich gerichtet. Das war eine häufige Aussage von mir in dieser Zeit. Ich hatte wirklich das Gefühl gehabt, ich trage die ganze Last der Welt. Meiner Welt, aber die war so groß, dass es irgendwie so, ja, nicht mehr erträglich ist. Ja.
Wie ging es für dich weiter, als du zum sozialpsychiatrischen Dienst gegangen bist?
Das war sehr schön. Also die erste Sitzung war mit viel Kleenex. Also sie hat mir eine Frage gestellt und es ging 45 Minuten und von den 45 Minuten habe ich 40 Minuten geweint. Da hat sie gesagt, wir machen einen nächsten Termin, da können Sie es dann erzählen. Und dann haben wir wöchentlich Termine gehabt, Sitzungen. Es hat mir sehr gut getan, dass ich mal einer außenstehenden Person, die null mit meinem Leben zu tun hat, mal einfach alles auf den Tisch legen und sagen, so geht's mit. Und dann, da kam schon das erste Mal, hat sie mich schon mal zum ersten Mal gesagt, wie ist das Verhältnis mit ihrem Vater. Und da ging es natürlich, kam die Kleenex-Box wieder zum Zug, musste wieder sehr viel weinen, weil es ging mir einfach schlecht, wenn ich über meinen Vater, weil ich mir eigentlich die ganze Last aufgeladen habe, zu meinem Vater gefallen. Das ist ja sehr eine verrückte Idee, grundsätzlich, weil jetzt im Nachhinein ist es so, dass ich weiß, dass ich eigentlich nur mir gefallen muss. Es braucht keinen da draußen, weil die da draußen sind alles meine Spiegel, kommen nur mir mir zu zeigen, wo ich noch nicht heil bin und wo ich da im Herz drin nicht heil bin und wo ich mich noch nicht an mich erinnere, so. Und dann habe ich dann ein Jahr mit dem sozialpsychiatrischen Dienst gearbeitet und habe Gefühl gehabt, so, geheilt, ich gehe wieder zurück ins Arbeitsleben. Ein halbes Jahr später, im selben Punkt, sozialpsychiatrischen Dienst angerufen, bin noch nicht zurück im Leben. Und dann habe ich es nochmal ein Jahr gemacht mit dem psychiatrischen Dienst und am Ende als ich wieder am selben Punkt war, habe ich gewusst, jetzt muss ich weiterarbeiten an mir. Ich kann nicht wieder ins selbe reinhüpfen. Also beim ersten Mal bin ich wohl aus dem Hamsterrad rausgekommen, aber noch nicht gecheckt, dass ich immer noch Hamster bin. Wenn ich immer noch Hamster bin, ist das nächste Hamsterrad bereit für mich. Hüpfe ich da wieder rein und dann geht es wieder von vorne los. Also bei Burnout-Therapie sage ich immer, du musst zuerst verstehen, dass du kein Hamster bist. Dann können wir aus dem Hamsterrad aussteigen. Schon wenn das nicht passiert, bist du im halben Jahr wieder im Hamsterrad. Und ich kenne verschiedene. Ich habe auch gute Freunde, die sind jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, oder vierten Mal. Ich weiß es nicht mehr genau, aber die hüpfen immer wieder aus dem Hamsterrad und wieder rein, wieder raus, wieder rein, wieder raus. Und fragen sich, also sie haben sogar teilweise letztes Mal mit einem Kunden so genau über das gesprochen, der hat gesagt, bin ich falsch? Und da habe ich gesagt, du bist überhaupt nicht falsch. Du bist es nicht dienlich für dich an. Ich probiere mich von richtig und falsch zu lösen. Dienlich oder nicht dienlich ist viel die bessere Art, zu mit Menschen über die Themen reden. Aber natürlich, schulisch belastet, ist halt richtig und falsch immer noch bei mir im System drin. Ja.
Was hast du verändert nach diesem zweiten Mal sozialpsychiatrischen Dienst?
Ich habe mich in die Persönlichkeitsentwicklung eingeloggt. Ich habe den Knäuel Ronald Kalber Mathe habe ich angefangen anzuschauen und den ersten Knopf zu lösen. Und ich finde das immer so schön, so ein Wollknäuel mit aufgerollten. So stelle ich es mir vor, wenn du aus der Schule kommst. Dann fängst du an abzuwickeln, dann kommt der Knoten und teilweise musst du das ganze Teil, was du schon abgewickelt hast, musst du wieder durch diesen Knoten durchziehen, bis der Knoten gelöst ist. Und irgendwann bist du in der Mitte des Klungels und dann musst du entscheiden, willst du den Anfang durchziehen oder willst du das Ende durchziehen? Und ich nehme meistens das Ende jetzt, weil da muss ich einfach die Schlaufe größer machen, da kann ich den Klungel durchschieben. Sonst muss ich den ganzen Faden von der Vergangenheit durchziehen. Und die Vergangenheit hat an gewissen Punkten nicht eine gute Wirkung auf mich. Weil wenn ich wieder in diese Gedanken reingehe von der Burnout-Zeit, spüre ich das immer noch körperlich. Der Körper kann sich noch ans Burnout erinnern. Der Geist mittlerweile nicht mehr. Ich muss aber überlegen, wie war jetzt das nochmal da? In meinem ersten Leben in dieser Inkarnation. Ich teile es auch. Das war das erste Leben in meiner Inkarnation. Jetzt bin ich im zweiten Leben. Im zweiten Leben, das ist die neue Chance, um den Ronald richtig aus mir herauszuschälen. So.
Was für einen Einfluss hatte das Ganze auf deine berufliche Entwicklung? Wie ging es für dich weiter?
Ich habe dann, da war es sogar schon zwei Bars. Ich habe dann noch eine Bar eröffnet. Ich hatte dann drei Firmen. Und dann habe ich die eine Bar abgestoßen und dann die zweite durch ein Missgeschick von meinen Nachbarn ist dann abgebrannt. Und dann hatte ich dann nur noch eine Firma. Und dann habe ich dann mit der Firma probiert zu fusionieren mit einer anderen Sicherheitsfirma. Das war auch sehr eine spannende Erfahrung, aber mein Partner in dem wollte Chef bleiben und meine ganzen Aufträge zu sich in die Firma, meine guten Mitarbeiter und meine Aufträge zu sich in die Firma holen, aber mich nicht als Partner oder als Teilhaber anerkennen. Ich habe mich da wieder aus dem Würgegriff dann befreien können. Da kamen 90% der Mitarbeiter kamen wieder mit mir weg von dem. Und auch 95% der Aufträge kamen auch gleich wieder mit mir. Weil die waren sehr zufrieden mit mir. Und da kam alles wieder zurück. Also das konnten ja das dann selber entscheiden. Und dann habe ich nochmal ein Jahr gemacht und dann habe ich den optimalen Partner gefunden, der hat auch meine Philosophie geteilt. Er war in den Anfangsphasen war er sogar mein Mitarbeiter und dann konnte ich einem Mitarbeiter, der bei mir war, der nachher selbstständig wurde, konnte ich so einen Startschuss verhelfen, dass er ich konnte da Provisionen abholen von den Aufträgen und dann, das war für mich natürlich super. Und ich habe dann ein Berufungsseminar gemacht und das hat bei mir alles verändert. Da wurde mir mal klar, was für ein Suchender das ich bin. War 4 Tage ganz spannend. 4 Tage ganz intensiv. Vor allem war es intensiv, weil da war es finanziell auch ein bisschen holprig, weil Burnout hat natürlich auch einen finanziellen Schaden bei mir ausgelöst. Der Kurs kostete 4.000 Franken. Und ich hatte 4.000 Franken und 50 Rappen am Konto. Und ich habe gesagt, jetzt gehe ich all in, weil ich will was ändern. Ich will jetzt. Also der Leidensdruck war so hoch, dass ich ändern will. Ich habe mit YouTube und Lesen und so, habe ich ganz viel gewusst, aber ich konnte es nicht umsetzen. Weil das alte Denkschema war immer noch da. Und in dem Berufungsseminar haben wir dann ganz viel das Denkschema mal angeschaut. Wie denkst du? Energie folgt der Aufmerksamkeit auch wieder. Und ich musste immer wieder in dasselbe Wasser reinspringen. Und da hat mir der Lerntrainer genau gezeigt, es geht auch anders. Und da kam ich zum ersten Mal mit Coaching in Kontakt, so bewusst in Kontakt. Weil vorher habe ich ja meine Mitarbeiter, habe ich alle selber ausgebildet. Und da war es ja schon Coaching. Ich war schon Coach eigentlich, aber ich habe nicht verstanden, dass man mit dem auch Geld verdienen kann. Und dann ist es ziemlich schnell gegangen. Dann hat wir von dem Seminar nach Hause. Wir haben da rausgeschält, dass ich Auszeiten auf der Alpbahn bieten sollte für Burnout-Kandidaten, weil ich ja meine Burnout auch mit alternativen Mitteln therapiert habe. Ich war mal 6 Wochen auf einer Alp arbeiten. Einfach arbeiten ohne Verantwortung. Morgen aufstehen, der Chef hat gesagt, da, diese Wiese, alle Disteln weg. Und dann nimmt dir keiner die Arbeit weg. Die Disteln laufen auch nicht davon. Also du bist einfach so mit dir. Und da war viel Weinen auch wieder. War viel Traurigkeit in meinem Leben da. Und ja, es war sehr spannend, was das mit mir gemacht hat. Ich hatte so viel Zeit. Das ist ja Arbeit in die Erde rein. Das erdet dich auch. Und dann die Natur um mich herum hat mich so in eine Schwingung gebracht, dass ich wieder am Boden war. Am Anfang habe ich jede halbe Stunde aufs Handy geguckt auf der Alp. Am Schluss musste mir mein Chef zeigen, wo ich das Handy hingelegt habe. Nach 3 Wochen habe ich das nie mehr in den Fingern gehabt. Habe ich es einfach irgendwo. Und das ist auch der Detox, wo da entstanden ist. Einfach die Dauerverfügbarkeit und all das konnte ich da richtig gut ablegen. Und das war dann der Grund, warum wir Auszeiten auf der Alp angeboten haben. 2 Wochen nach dem Seminar hat mir der Seminarleiter geschrieben, deine Webseite ist fertig. Ich habe ihm immer gesagt, ich habe noch keine Webseite, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Alp, ich weiß nicht wie. Mir 2 Wochen nach dem Seminar hat er mir das geschrieben, deine Webseite ist fertig, du musst nur noch die Texte anpassen, so dass für dich stimmt. Ich habe schon einen Text reingeschrieben, was funktionieren würde, aber wenn du was ändern willst, darfst du selber ändern. Dann hat er gesagt, Bilder musst du noch ändern, und dann habe ich gesagt, aber ich habe 4.000 Franken bei dir investiert. Ich habe kein Geld für eine Webseite zu bezahlen. Wie gesagt, das muss in die Welt, das bezahle ich. Und ich so, kam ich so in Zugzwang, muss ich mir überlegen, okay, gut, kann man machen, brauche eine Alp. Aber ich gesagt, war so für mich, woher kriege ich jetzt eine Alp her? Und dann habe ich gedacht, feiern wir mal das, dass ich die Webseite habe, schauen wir mal, was passiert. Ging bei uns im Dorf ins Restaurant, kleines Bierchen, trunken, geht die Tür auf, kommt der Chef von der Alp, wo ich als Arbeiter war, kommt rein, sagt, gut sehe ich dich, sitzt neben mich hin und sagt, ich brauche einen Chef für die Alp, ich kann es nicht mehr machen. Hast du Zeit diesen Sommer? Das an einem Tag.
Super verrückt.
Verrückt. Also das ist so, kann ich nicht nachvollziehen. Und das war für mich so, was passiert hier? Also zuerst habe ich so rumgeschaut, es ist da versteckte Kamera. Ich konnte es fast nicht glauben, oder? Dann habe ich gesagt, ja, muss kurz abklären. Und habe dann, glaube noch einen Tag habe ich zugesagt. Und da habe ich den Lerntrainer angerufen und habe gesagt, ich habe jetzt auch eine Alp, ich habe nicht nur eine Webseite. Und dann hat er gesagt, siehst du bist im Flow, genau so läuft das Universum. Okay, wow. Dann hat er zu mir gesagt, du darfst jetzt, ab jetzt darfst du bei mir in den Seminaren als Assistenzcoach teilnehmen. Wenn du das Seminar abgeschlossen hast, jedes, was du abgeschlossen hast von den vier, hat er vier verschiedene Seminare, wenn jedes, wo du abgeschlossen hast, darfst du nachher als Assistenz zu mir kommen, dann zeige ich dir, wie das Handwerk funktioniert. Ich so, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Und ja, dann habe ich, glaube ich, 2 Wochen vor Albbeginn hatten wir noch mal ein Seminar. Und aus dem Seminar raus kamen gleich 2 Leute zu mir auf die Alp in eine Auszeit. Also es ging so, es war Magie. Gefühlt für mich war das Magie. Es ging dann so in den Flow, was ich vorher so hart erkämpfen musste in meinem Leben, ging von alleine. Und das war so, wow, was passiert hier?
Ich erlebe das auch häufig bei den Prozessen, die ich begleite, aber auch in meiner eigenen Geschichte kenne ich das, dass wenn man anfängt loszulassen und zu sagen, so ist es jetzt und ich nehme das jetzt erstmal so an, wie es ist, dass man dann, und du hast ja auch viel über Aufmerksamkeit gesprochen, überhaupt erst wieder wahrnehmen kann, was vielleicht ohnehin da ist und was dann passend zu dem ist, was man sich wünscht.
Ja, ich glaube, es ist auch alles immer da. Man muss es nur wahrnehmen. Da, also das Bewusstsein erweitern, dass man es sehen kann. Also wenn man, ich vergleiche es immer mit dem Instagram-Filter. Du kannst ja alles retuschieren da. Wenn du so einen Instagram-Filter drauf hast, dann kannst du gar nicht die wahre Person sehen. Du kommst gar nicht an den Kern vom Thema oder vom, das finde ich so. Ja, es ist auch schwierig zum Erklären, wenn das jemand noch nicht so wahrgenommen hat, was es bedeutet. Aber das Instagram-Filterbild, das finde ich, da komme ich am ehesten drauf, dass es wirklich, wenn du jemandem tief begegnen willst, musst du alle Filter von dir wegwischen. Die müssen alle mal weg, dass man wirklich den Kern des Themas oder der Person oder einfach der Begegnung, den Kern der Begegnung erkennen kann, müssen die Filter weg. Es geht darum, dass du keine Verurteilung hast oder Beurteilung von der Person, wenn sie noch nur schon zu mir kommt und ich, wenn wir das Kennenlerngespräch haben und ich würde die Person bewerten, wenn sie auf mich zugeht, dann wäre ja schon eine vorgefertigte Meinung da. Und dann wäre dann schon ein Filter drauf. Und das muss ich am Anfang ziemlich stark üben, wenn die Leute so zu mir kommen. Und ich probiere möglichst den Menschen nur in die Augen zu schauen. Und nicht das Gesamtbild, was sie mir vermitteln wollen, sondern ich will den Kern des Menschen sehen. Das geht nur über die Augen, glaube ich.
Wie hat sich dein Berufsleben und auch dein Leben an sich verändert, seitdem du deine Berufung, sagen wir mal, gefunden hast?
Mein Leben hat sich so verändert, ich habe 90% meiner sogenannten Freunde verloren. Es sind nur noch 2 geblieben, aber das sind die richtigen. Die haben auch mir immer wieder, also sie sind so ehrlich, dass es fast wehtut zwischendurch. Aber die brauche ich, dass, wenn ich wieder mal so einen Höhenflug starte, dass die sagen, Ronald, komm wieder zurück. Da oben, du weißt ja, wie es war da oben, ist nicht mehr da hoch. Ja, und das finde ich noch spannend, dass die wahren Freunde dann bleiben und die anderen, die verdünnisieren sich. Und das war so eine, wie soll ich sagen, so eine Reinigung meines sozialen Umfelds. War das Burnout. Und das ist ja auch schön. Also ich weiß jetzt genau, wer durch dick und dünn mit mir geht. Und ich habe nachher auch, ich habe ja auch, wie mit den Jobs und so, war es auch ein Beziehungsleben. War viele verschiedene Partnerinnen und so. Und ja, habe dann mir meine optimale Freundin gewünscht. Sie kam punktgenau auf den Zeitpunkt, den ich gewünscht habe. Weil ich, ja, da war gerade so das Thema Manifestieren. Und dann habe ich gesagt, so, dann machen wir das. Parkplatz funktioniert. Alles das, was so im Alltag, das funktioniert alles nur mit meiner Partnerin. Ich habe dann 5 Jahre alleine gelebt, nur keine feste Partnerin. Dann habe ich gesagt, so, nach dem Fasching will ich dann und dann will ich genau meine optimale Partnerin. Das war vor 5 Jahren, kurz vor Corona war das. Sie kam genau auf den Tag, genau sind wir zusammengekommen. Auch wieder so eine verrückte Geschichte, sagt man, aber ich glaube ganz tief und fest daran, dass es genau das Richtige ist. Ich liebe Kinder, habe selber keine Kinder und sie bringt gleich 3 mit. Also, ist doch wunderbar.
Was würdest du anderen Menschen mit auf den Weg geben, die gerade an einer Stelle sind, wo sie sich verzweifelt fühlen, orientierungslos, verloren?
Wenn sie verloren sind, sind sie nicht bei sich, zurück zu sich finden. Am Anfang hat das mit Eingestehen, Wahrnehmen und sich selbst akzeptieren zu tun, so wie man ist. Ich finde auch nicht alles super an mir, aber ich akzeptiere es, dass es so ist.
Wie kriegt man das hin?
In der Stille. Man muss nicht jeden Tag 10 Stunden meditieren. Es reicht einfach mal anhalten. Einfach mal anhalten. Das reicht schon. Anhalten, still sein. Am besten, wenn man es kann, in die Natur gehen. Weil die Natur schwingt natürlich. Und wenn man in der Natur ist, schwingt alles um einen natürlich. Ist nicht von Medien getrieben, ist nicht von gesellschaftlichen Konventionen getrieben, sondern in der Natur ist man einfach. Und das ist für mich der beste Ort zum wieder zu mir finden. Wenn ich zu schnell drehe, dann gehe ich in die Natur, sitze auf dem Baumstrunk, tief durchatmen und die Welt genießen. Schauen, was da ist. Der Vogel zwitschert oder nicht, ist egal, aber einfach die Welt so aufsaugen in sich. Und die Stille genießen, die Natur bietet. Ich glaube, da ist der Punkt.
Was wünschst du dir für deine Zukunft?
Weiter so. Ja, was wünsche ich mir? Meine Zukunft? Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr. Es ist genug so, wie es ist. Seit ich meinen Wandel hinter mir habe, habe ich das Gefühl, ich lebe in Fülle. Aber es ist weniger wie vorher. Ich kann mit weniger leben, weil ich brauche keine Ablenkung mehr. Wenn die Ablenkungen weg sind, brauchst du viel weniger. Also wir sind ja den Sommer, sind wir 4 Monate auf der Alp gewesen mit den Kindern und der Freundin. Wir haben auf 25 Quadratmeter gelebt, 5 Personen und der Hund. Und es ging. War eng, aber es ging. Aber man musste halt dann auch seinen Platz finden im System drin. Aber es geht. Und ich hatte immer noch zu viel Materielles dabei auf der Alp. Ich habe Sachen wieder runtergenommen, die ich gar nicht gebraucht habe in den ganzen Sommer.
Ronald, ich danke dir, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir, dass es bleibt, wie es ist. Bin mir aber auch sicher, dass es genauso kommen wird. Alles Gute für dich und vielen Dank.
Danke dir für deine Zeit und schöne Zeit.
Ronalds Geschichte berührt, weil sie zeigt, wie nah Verzweiflung und Klarheit beieinander liegen können, wie tief der Wunsch nach Anerkennung uns treiben kann und wie befreiend es ist, wenn wir beginnen, uns selbst anzuerkennen. Für viele von uns ist berufliche Erfüllung nicht einfach ein schöner Zustand, sondern eine innere Notwendigkeit. Weil wir spüren, dass da mehr sein muss als Leistung und Funktion, dass wir ganz sein wollen mit allem, was uns ausmacht. Ronald hat diesen Weg gewählt. Nicht, weil er leicht war, sondern weil der andere Weg nicht mehr tragbar war. Seine Geschichte macht Mut. Mut innezuhalten. Mut, die Stille auszuhalten. Und Mut, sich selbst wieder in den Blick zu nehmen. Wenn es dir im Moment nicht gut geht oder du selbst an Suizid denkst, dann sprich bitte mit jemandem darüber. Du bist nicht allein. Hilfe bekommst du jederzeit anonym, vertraulich und kostenfrei, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge unter 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Bitte hol dir Unterstützung. Es gibt einen Weg.